Hallo und herzlich willkommen bei Stressless Be More, deinem Podcast für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben mit mir, Valentina Luspay. Hier geht es um die Reise, Stress besser zu verstehen, deinen gesünderen Umgang damit zu finden und unser wahres Sein zu verkörpern. Heute zu Gast Melissa von Beratungsstelle Melo. Sie ist systemische Beraterin, Trainerin, Autorin und Expertin für gesunde Führung und mentale Stärke im echten Leben. Melissa bringt nicht nur jede Menge Fachwissen aus sozialer Arbeit, Burnout-Prävention und systemischer Beratung mit, sie bringt Haltung. Eine, die Stress nicht nur als Risiko begreift, sondern als Ressource. Denn sie weiß, in Krisen funktionieren kann eine Stärke sein, wenn man versteht, wie man sich selbst dabei nicht verliert. In ihrer Arbeit mit Führungskräften, Organisationen und Einzelpersonen zeigt Melissa, wie mentale Gesundheit mehr sein darf als Atemübungen, Pausenpläne und gute Vorsätze. Und heute sprechen wir genau über das, über Stress jenseits der Schablone, über gesunde Grenzen und bewusstes Überschreiten und über die Frage, was hilft wirklich, wenn klassische Achtsamkeit nicht reicht? Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit dir, Melissa, mit einer Frau, die Klartext spricht, Systeme hinterfragt und zeigt, wie mentale Gesundheit in der echten Welt funktioniert. Herzlich willkommen, Melissa. Schön, dass du da bist. Hast du deiner Einführung noch was hinzuzufügen?
Ich bin geplättet und wenn ich nicht sowieso hier wäre, würde ich jetzt einschalten. Du hast das so schön gemacht. Wunderbar. Danke dafür.
Ja, sehr schön. Ja, wie auch ich in der Vorstellung schon gesagt habe, du vereinst so viele Rollen, ja, Beraterin, Trainerin auch und Autorin. Du bist ein Multitalent, ja. Und meine Frage brennt mir unter den Nägeln. Wie sorgst du dafür, dass du nicht selbst um diesen Funktionieren um jeden Preis Modus unter die Räder kommst, ja? Und welche Routinen und Haltungen helfen dir konkret in deinem Alltag? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen und aus dem Nähkästchen plaudern.
Okay, also das Erste, mir geht's nicht immer gut. So, also auch wenn ich Autorin bin und auch wenn das meine Themen sind, auch ich habe stressbedingte Symptome zwischendurch, weil ich manchmal über meine Grenzen gehe für den Mehrwert, der manchmal hinter den Sachen steht. Da kommen wir sicherlich auch noch hin heute im Gespräch. Was mir auf jeden Fall hilft, ist hinzuhören. Hinzuhören, was ich gerade brauche und was ich gerade möchte. Und manchmal ist das die Tüte Chips. Ja, und manchmal ist es der Waldspaziergang und manchmal ist es die gesunde Ernährung. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Quintessenzen, die wir heute für uns mitnehmen dürfen, ist erstmal dahin zu schauen, was will ich eigentlich? Was brauche ich in diesem Moment jetzt gerade? Und wenn wir da hinhören, haben wir schon viele Sachen umschifft. Und da braucht es keine 20 Methoden und keine 30 Theoretiker und Theoretikerinnen, die dir versprechen, mit dieser Methode bist du 24/7 entspannt, glücklich und zufrieden und hast immer ein Leben in Balance, weil das wird es mit keiner Methode dieser Welt geben. Auch nicht mit meiner.
Ja, voll. Das ist auch so, was ich entdeckt habe, dass Stress nicht als Feind gesehen werden sollte, sondern tatsächlich ein Bestandteil unseres Lebens, dass das dazugehört und wir eigentlich nur lernen müssen, das zu navigieren, dass wir unsere Antennen einfach dafür justieren, wie viel Stress vertrage ich, ab wann ist Stress für mich nicht mehr handelbar, wann ist es zu viel, wie kann ich das gut navigieren, ja, darum geht's. Das ist nämlich diese Navigation des Stress in unserem Alltag und du hattest auch einen ganz spannenden Satz mal gesagt, ich habe in Krisen funktioniert, ja, und was hat dir diese Fähigkeit ermöglicht, wann hast du das zum Beispiel auch gespürt und was war so dieser Moment, wo du gesagt hast, ah, okay, da ist noch was anderes, was ich vielleicht früher übersehen habe?
Also ich glaube, das erste Mal richtig gemerkt, dass ich in Krisen funktioniere, ist gewesen, als ich im Jugendamt gearbeitet habe. Da hat man sich ja so umgeschaut und dann hat man auch viele Systeme gesehen, die einfach in sich zerbrochen sind, aufgrund der Stresssymptome von außen, aufgrund fehlender oder falscher oder nicht hilfreicher Wege, die die Einzelnen dann gegangen sind. Und ich habe dann gemerkt, irgendwie, naja, ich funktioniere, ich arbeite dann ab. Also ich werde nicht unruhig, sondern ich werde in Krisen ruhiger und kann mich auf mich fokussieren, zurückgehen und dann arbeiten, dann abarbeiten. Ne? Also es das heißt nicht, dass es für mich ganz, ganz leicht ist. Das kostet für mich auch sehr, sehr viel Energie, aber ich funktioniere in den Momenten und habe nicht diesen extremen Tunnelblick, wie viele Menschen dann haben und die dann wirklich auch Stresssymptome im Stress zeigen. Und da habe ich immer gemerkt, ja, Mama.
Ja, ja.
Ja, kennst du, ne?
Voll. Also ich bestätige das, weil das ist auch etwas, was ich von mir kenne, genau.
Und spannend ist dann wieder hinzugucken, wie ticke ich. Also das eine ist nicht besser als das andere oder richtiger oder falsch oder irgendwie, sondern nur zu verstehen, wie ticke ich in den Situationen und was brauche ich dann. Wenn ich also weiß, in Krisensituationen kann ich gut funktionieren, dann ist das schön. Wenn ich aber weiß, in Krisen funktioniere ich vielleicht nicht ganz so gut, dann brauche ich vielleicht einen Präventionsplan für eventuelle Krisen, um zu gucken, wie kann ich dann damit umgehen. Es geht nie darum, dass der eine Weg der richtige ist oder der eine der passende oder der ultimative oder wie auch verkauft wird, das ist das Allheilmittel. Du musst nur diese Atemübung 3-mal pro Tag für 2 Minuten machen, dann ist alles gut. Oder dieses Weihrauchstäbchen oder diesen Duft oder diese Yoga-Übung. Also es ist ja, das kannst du ja ziehen über jedes einzelne wichtige Thema. Und jeder verkauft seins als Allheilmittel. Und ich sage, es sind alles Allheilmittel, aber die muss man miteinander vermischen und dann sich das rausnehmen, was man gerade in dem Moment braucht. Und eins alleine ist nutzlos.
Genau, man muss halt für sich selber diesen Weg finden, was funktioniert, ne? Ja. Aber und auf diesen Punkt würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Also das ist nämlich dieses Allheilmittel oder auch diesen Stress wegzuatmen oder auch zum Beispiel dieses Thema, nur mit Entspannungsübungen dem Stress entgegenzuwirken. Warum reicht das oft nicht aus? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Und auch die Frage, was ich eigentlich wissen will, ist, wie schafft man es wirklich mit Druck gut umzugehen?
Ich wurde schon unruhig, als du gesagt hast, ne, hier Entspannung, wenn man gestresst ist. Also für alle, die gerade zuhören und auch für dich und auch für mich, in den Momenten, wo du wirklich voller Hormone bist, Adrenalin, nur Adrenalin, alles geht durch deinen Körper. Dein Körper ist auf Kampf oder auf Flucht programmiert. Und dann kommt eine Entspannungstrainerin um die Ecke und sagt, jetzt mach's dir mal bequem, leg dich in Ruhe hin und stell dir vor, du bist auf einer Gartenwiese und die Vögel zwitschern um deinen Kopf. Also da kann mir doch wirklich keiner erzählen, dass man dann in die Entspannung kommt, oder?
Lass uns kurz innehalten. Sehnst du dich nach innerer Ruhe und Selbstsicherheit? Wenn du deinen Selbstwert nähren und stärken willst, hol dir das Selbstwert-Upgrade. Ein kostenloser 6-tägiger E-Mail-Kurs mit einer klaren Schritt-für-Schritt-Anleitung. Für alle, die einen sanften Einstieg in Selbstführung und Selbstfürsorge suchen. Wenn das nach dir klingt, geh auf valentinaluspa.com und melde dich heute noch an.
Nichts.
Voll.
Genau.
Voll.
Funktioniert
nicht. Geht nicht.
Genau, und das heißt ja nicht, dass diese Entspannungsmethoden, ich bin auch autogene Trainerin, dass die nicht hilfreich sind, aber sind nicht in dem Moment hilfreich. Denn bevor wir in diese Entspannung kommen, brauchen wir etwas, um den Stress, also die Hormone aus dem Körper abzuleiten. Und das funktioniert über Bewegung. Und da rede ich jetzt nicht von Marathonlaufen, sondern Spaziergang, die Treppe nehmen, mal durch den Wald laufen. Da reichen schon 10, 15 Minuten. Und danach habe ich die Hormone ein Stück weit abgebaut und dann kann ich auch wirklich in die Entspannung gehen. Also da, auch wenn die Kinder abends so aufgedreht sind, ne, dass man dann sagt, ja, die müssen sich jetzt sofort hinlegen. Nee, lass die erstmal nochmal zappeln und sich bewegen, dass die Hormone auch rauskommen, dass sie dann auch wirklich in die Ruhe finden können.
Genau. Man kann nämlich das Nervensystem hochregulieren, indem man durch Bewegung, Tanz und Sport diesen Release quasi erwirkt, indem die Hormone einfach sich und die Emotionen und auch all das, was der Körper ja auch angestaute Energie mit sich getragen hat, einfach loslässt und rauslässt. Und dann kann man auch in die Entspannung gehen im Anschluss. Und dann ist die Entspannung auch viel effektiver, wenn man auch beides kombiniert. Und dann ist halt auch die Frage, in welchem Nervensystem Setpoint bin ich da jetzt gerade unterwegs? Bin ich aufgedreht? Dann muss ich mich runterregulieren. Bin ich vielleicht so runterreguliert, dass ich mein Nervensystem hochbringen muss. Das geht ja in beide Richtungen. Und du sagst es, bei den Kindern sieht man das ganz toll. Um hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich merke dann auch, wenn die im Kindergarten nur so stille Sachen dann gemacht haben mit meinem Kleinen, wenn die nur ihre Kreativitätsübungen gemacht haben und der fängt dann richtig an, nochmal abends aufzudrehen und durch die Bude zu laufen, dann ist nicht mit, kannst du mal bitte aufhören rumzulaufen, sondern dann macht das eigentlich nur noch extra, ne? Und er braucht diese Bewegung. Und Kinder, die machen das von sich aus. Die machen das auf einem ganz natürlichen Weg. Und das finde ich auch so spannend, dass wir Erwachsenen das verlernt haben. Wir sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch und unterdrücken eigentlich dieses Gefühl. Und unsere Körper sind darauf ausgelegt, dass wir uns bewegen. Und
Absolut.
das ist halt auch so ein Thema, ne, mit mentaler Gesundheit, wenn man sich bewegt, wenn man diesen Faktor in den Alltag einbaut. Ist man viel glücklicher. Das habe ich als Selbstexperiment bei mir selber einfach auch beobachtet. Ja.
Wir trainieren es den Kindern ja sogar ab. Ne? Also das ist ja
Ja.
das, was so ein bisschen fatal ist. Das geht jetzt um Richtung Erziehung so ein Stück weit. Du hast das Tor aufgemacht mit deinem Kind. Wenn du dem jetzt sagen würdest, komm, wir kuscheln jetzt, wir fahren jetzt runter, dann ist das nicht das, was es braucht. Und dieses Kind signalisiert dir ja, ich muss mich bewegen. Dann lass dieses Kind sich doch bewegen. Also bitte, ne? Alle da draußen, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn sich ein Kind, wenn ein Kind einen hohen Bewegungsdrang hat, lasst das einfach mal zu. Gerade auch Jungs haben einen höheren Bewegungsdrang. Das ist auch erwiesen, dass die mehr in die Bewegung können. Deswegen tun die sich in der Schule halt auch häufiger nochmal schwerer, dieses still sitzen zu bleiben plötzlich. Aber da
Voll.
kommen wir, also du merkst, ich liebe diese Themen, ich komme aus dem Jugendamt und
Ja.
Stress fängt schon bei den Kindern halt an. Und da dürfen wir wieder was von denen lernen, wie du gesagt hast, weil die wissen noch, wie es geht.
Ja, voll, voll richtig. Und wenn ich dann mein Kind versuche, in diesen Stillstand reinzubekommen, dann signalisiere ich ja auch, das ist nicht erwünscht, so wie du dich gerade verhältst. Mit dir ist irgendwas falsch. Das ist ja auch die falsche Info, die ich eigentlich dann sende auch, ne? Ja,
Also du
voll.
bringst ihm in dem Moment bei, dein Gefühl für deinen Körper ist nicht korrekt, ist nicht erwünscht, ist gesellschaftlich nicht das, was wir wollen. Und dadurch drücken wir halt den Teil der Selbstwirksamkeit, des Selbstgefühls, der entscheidend ist, um gut mit Stress umzugehen, komplett kaputt. Wir machen dieses Signal, dieses normale Verständnis bei den Kindern kaputt.
Ja, voll, richtig. Und wie war das so bei dir? Wie kam dieser Moment, in dem du erkannt hast, so Stress ist nicht mein Feind? Und wie hast du dann wirklich auch gelernt, mit Stress auch gut umzugehen? Ja, wir hatten vorhin über das Funktionieren geredet. Wie war das bei dir? Was waren da so wichtige Meilensteine auf deinem Weg?
Es ist immer noch ein Prozess und es wird auch ein Prozess bleiben. Ich habe beide Elternteile, die sehr diszipliniert sind und die sehr viel machen und tun und noch mehr und noch mehr und noch mehr und habe deshalb gemerkt, dass ich diesen Teil auch stark in mir habe, aber auch den Gegenpart brauche, um nicht Burnout-gefährdet zu sein. Ich kann gut mit Stress umgehen, weil die mir gezeigt haben, wie es geht, aber die haben diese Grenze nicht. Ich weiß nicht, ob du das von Eltern oder von Bekannten kennst, immer noch mehr und die meinen das gar nicht
Ja.
böse, sondern auch das kommt aus der Kindheit, klar. Und ich glaube, ich habe die Aufgabe in meinem Familiensystem bekommen, den Gegenpol darzustellen. Und deswegen, weil ich halt auch gut mit Stress umgehen konnte, war klar, ich werde mich genau in diesem Bereich fortbilden, noch was dazulernen. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Fortbildung mache, jedes Mal, wenn ich mir einen neuen Podcast anhöre, lerne ich weiter dazu. Muss aber auch sagen, ich bin eher der Typ, der wahrscheinlich eher Burnout bekommen würde, weil dieses Hamsterrad, es ruft mich. Ich muss da sehr achtsam sein und mit mir wirklich immer wieder in Reflexion gehen. Denn ich bin immer der Typ, der die Extrameile läuft. Und das hat einen Vorteil, das schafft auch Stress, weil Stress kann uns ja ins Wachstum bringen. Das ist ja ein total tolles Element, was Stress machen kann. Wir kommen in Bewegung, wir sind motiviert, wir schaffen mehr als das, wenn wir den Stress nicht hätten. Wir müssen aber gut aufpassen, und das ist auch ein wichtiges Thema, es gibt zwei Formen, den positiven und den negativen Stress, da kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf. Und bei beiden ist es so, auch wenn ich diesen positiven Stress habe, diesen Flow, wie ich ihn gerade beschrieben habe, passieren ja Dinge in meinem Körper. Es werden Hormone bereitgestellt und die muss ich abbauen. Da muss ich gezielt hingucken und sagen, und ich muss jetzt laufen gehen, ich muss jetzt in die Bewegung, ich muss mich jetzt ausschütteln oder was auch immer. Nur weil es positiv war und ich mit einem Glücksgefühl rausgegangen bin, heißt das nicht, dass die Hormone dadurch abgebaut sind.
Voll. Das ist ja dieses Phänomen Eustress und Distress, von was du da sprichst. Und ich finde es ganz spannend, weil ich hatte mal so eine Gedankenreise, wo ich dann die Frage mir gestellt habe, können wir das selber auch steuern, ob das jetzt Eustress oder Distress ist? Und ich kam zu der Erkenntnis, dass es auch diese Bewertung ist, die wir selber diesen Situationen auferlegen, ja. Und so wie ich die Situation bewerte, die dann kommt, diese Herausforderung oder die Krise oder auch einfach Situation als Neutralität. Und dann entscheide ich, gehe ich jetzt den Weg des Eustresses oder den Distresses. Und gleichzeitig gibt es ja auch Situationen, die wir dann auch nicht steuern können, wie zum Beispiel ein Unfall oder so. Das suche ich mir natürlich nicht aus. Und da ist man ja dann auch direkt in der Performance drin, um das Richtige quasi in dem Moment zu leisten.
Du sprichst mir so aus der Seele, weil ich das so schön finde, dazu sagen, ja, es ist unsere Bewertung. Grundsätzlich ist es immer unsere Bewertung. Und unsere Bewertung haben, das sind ja Systeme, Mechanismen, die wir lange gelernt haben und die wir halt verinnerlicht haben. Und die dürfen wir uns mal anschauen. Wir dürfen uns die wirklich mal Schritt für Schritt anschauen und sagen, das war damals hilfreich, sonst hätte ich dieses System, dieses Mechanismusmäßige ja gar nicht entwickelt. Es hat damals eine Berechtigung gehabt. Brauche ich sie heute noch? Macht sie heute noch Sinn? Muss ich noch Angst davor haben, vor einer Truppe zu sprechen oder irgendwas auch immer? Das sind ja Sachen, die passiert sind, die Berechtigung haben, aber wir dürfen die einfach auch nochmal ja wieder rausnehmen aus der Schublade, anschauen, beobachten und sagen, naja, machen sie noch Sinn? Machen sie keinen Sinn? Muss ich sie bearbeiten? Und dann einfach auch für mich überlegen, will ich das? Will ich das nicht? Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Wir sind ja jetzt erwachsen. Wir dürfen da hinschauen. Wir dürfen entscheiden. Wir dürfen beurteilen und bewerten für uns selbst.
Ja, voll, richtig. Und das ist halt so die Frage, aus welcher Entität agiere ich? Ja, agiere ich aus dem kleinen Kind, aus dem inneren Kind, was noch eventuell traumatisiert ist, was eventuell noch Heilung braucht? Oder agiere ich aus dem integrierten Erwachsenen, der sich die Dinge schon angeschaut hat, der reguliert ist und der einfach weiß, dass er eine Wahlmöglichkeit hat, ja? Ich bin ja auch unterwegs mit Teams und Organisationen und auch im Individualcoaching und immer wieder, wenn es um solche Krisen geht oder Entscheidungsprozesse, stelle ich gerne mal die Frage, ja, welche Wahlmöglichkeiten hast du denn, ja? Und einige sagen doch, ja, ich habe hier keine Wahlmöglichkeit, ich muss das machen, ne? Und da versuche ich immer wieder einen Raum zu öffnen und zu kreieren, so, was ist denn noch möglich? Weil wir haben immer die Wahl. Wir haben immer die Wahl, letztendlich auch, wie wir mit der Situation umgehen, ob wir diesen Weg einschlagen oder diesen Weg einschlagen. Die Frage ist ja dann einfach nur, welche Konsequenzen gibt's dann, ne? Wenn wir uns dann für einen Weg entscheiden, ist immer so.
Voll. Ich will davor sogar noch packen, und du darfst es erstmal scheiße finden. Und du darfst erstmal wütend und sein. Und du darfst schreien. Und du darfst, also du solltest natürlich vielleicht nicht die anderen Menschen anschreien oder andere Menschen beleidigen oder Sachen von Menschen kaputt machen, wenn es deine eigenen sind, ist es okay. Aber wichtig, das auch erstmal durchzuführen. Weil ich finde auch, und da wirst du sicherlich auch deine Erfahrung gemacht haben, dass viele gerade in der Welt viele Gefühle versuchen klein zu machen und zu sagen, du musst immer in der Balance sein, du musst immer zufrieden sein, 24/7. Wenn du anfängst, die Bewertung aus allen rauszunehmen, bist du auch immer in einer, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, in einer entspannten Haltung. Und ich sage, ich will das gar nicht. Was sagst du dazu? Willst du immer entspannt sein? Auch dein Gesicht ist gerade Wände. Ich bin gespannt.
Also ich bin ja auch zu dem Entschluss gekommen, dass Balance eine Bullshit-Story ist. Balance gibt es gar nicht. Was es tatsächlich gibt, sind eher Rhythmen, ja. Die Natur funktioniert in Rhythmen, in Jahreszeiten. Wir Frauen sind Mondwesen, auch wir funktionieren in Rhythmen, ja. Und um entspannt zu sein und aus dieser Situation heraus zu agieren, ja, das ist vielleicht mein Anspruch, 60% meiner Zeit. Aber dann gibt es noch andere Situationen, wo ich in Alarmbereitschaft bin. Ja, wenn ich mit meinem Kind draußen irgendwie unterwegs bin, dann ist es auch notwendig, dass ich da auf jeden Fall in einer höheren Alarmbereitschaft unterwegs bin, dass ich schneller reagieren kann. Gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel auch Abende, wo ich dann alle Verantwortungen abgegeben habe. Da bin ich noch viel mehr als entspannt, ja. Da bin ich halt so gar nicht aufnahmefähig, da kann man mit mir gar nichts anfangen. Und das sind halt diese Rhythmen, die ich regelmäßig bespiele. Daher ist diese Balance, ja, wir streben danach und so weiter. Und auch dieses Wort, was du benutzt hast, Zufriedenheit, ja. Da bin ich auch so ein bisschen auf meiner Reise auch, ne? Also nach Zufriedenheit zu streben. Was ist denn zufrieden? Zufrieden ist der Frieden in mir, ja, der Frieden, den ich in mir herstellen kann. Und das kann ich, indem ich in mir aufgeräumt habe, indem ich mit mir in die Klärung gegangen bin. Und auch diese Klärung ist auch ein Weg. Das ist nicht immer einfach. Und da komme ich dann auch an Unzufriedenheiten. Und gleichzeitig ist die Unzufriedenheit auch ein Kompagnon, der einem zeigt, hier geht's lang, hier darfst du noch verbessern, hier darfst du noch optimieren. Und zufrieden zu sein grundsätzlich als Fundament ist schon gut. Gleichzeitig darf ich mir auch die Frage stellen, ist das etwas, was ich mit Stillstand verwechsle? Und das, da darf man gerne mal hingucken. Ist es Stillstand oder ist es Zufriedenheit, wonach ich sehne? Weil dieses, ich habe jetzt hier eingecheckt und ich will eigentlich gar keine weiteren Herausforderungen haben, lasst mich alle in Ruhe. Das ist nicht so das Mindset, was ich für mich zum Beispiel gerne möchte. Ich möchte gerne mein Leben lang weiterlernen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und ich hatte schon so das Gefühl, so bei der Generation unserer Eltern oder bei meinen Eltern, dass die irgendwann ausgecheckt haben. Die haben dann diesen Anspruch auch gar nicht, weiter zu lernen oder sich weiter zu entwickeln. Und dann wird halt auch gesagt, so, ich bin jetzt Ende 50, ich werde mich jetzt beruflich nicht mehr weiterentwickeln. Ich bleibe jetzt einfach da, wo ich bin, aus Mangel an Perspektiven. Und dann ist es so, dass man sich mit dieser Situation abfindet. Und ich denke mir so, oh mein Gott, aber Ende 50 bis Mitte, Ende 60, das ist ja nochmal eine Dekade, da kann man doch noch was machen. Ja. Hallo? Also, und das ist auch so eine Sache, wie sieht man auf das Leben, was möchte man auch selber vom Leben, wo zieht's dann einen hin, ja? Also was hat man diesen Anspruch auch zu lernen? Also für mich ist zum Beispiel das Lernen an sich voll der Motivator.
Also ich glaube, bei den Generationen muss man natürlich sagen, die hatten unterschiedliche Aufgaben oder wir hatten unterschiedliche Aufgaben und Freiräume, dass jetzt unsere Eltern und die Eltern davor jetzt andere Themen hatten als wir. Wir haben ja wirklich schon fast, ich würde ja schon fast sagen, zu viel Wahlmöglichkeiten, die uns dann auch schon wieder überfordern. Also jede Generation die Aufgaben, da mal hinzuschauen. Wenn wir nochmal gucken bei der Zufriedenheit. Ich gebe meinen Kunden, Menschen, mit denen ich arbeite, immer mit, es geht nicht darum, immer zufrieden zu sein oder immer glücklich zu sein. Es ist schon gut, wenn du mehr glücklich bist als unglücklich. Und wenn du Momente hast, in denen du unglücklich bist, schau nochmal genau hin, was genau macht dich denn unglücklich? Grab da mal tiefer, schau mal hin, was für Gefühle dir einfach auch zeigen, was dich stresst. Also wo stehst du denn da und wo willst du denn eigentlich hin? Denn oft heißt es ja auch, ich bin total gestresst. Und dann frage ich mich, naja, aber was stresst dich denn jetzt genau? Also das ist so eine inflationäre Aussage und oft wissen die Menschen gar nicht, also selbst gar nicht genau, was sie stresst. Ist es der Partner? Ist es, dass man alleine ist? Sind es die eigenen Werte? Sind es die eigenen Erfahrungen? Sind es Sachen, die mit der Außenwelt überhaupt nichts zu tun haben, sondern mit der Innenwelt? Wo fangen wir an? Die Bestandsanalyse, gerade beim Thema Stress, fängt immer bei einem selbst an. Wie siehst du das?
Voll, voll. Also ich stimme dir zu, dass die Generation unserer Eltern auf jeden Fall andere Aufgaben hatten und eventuell da nicht so diesen Push haben, noch mehr zu lernen. Das ist bei unserer Generation auf jeden Fall deutlich stärker ausgeprägt. Mhm. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass dieser Anspruch, weiterzulernen, geistig fit zu bleiben, auch etwas ist, was in das Thema Longevity einzahlt. Das heißt, das lässt uns eigentlich noch älter werden als diese typischen, keine Ahnung, Ende 60, Anfang 70 Jahre. Ich habe mir vorgenommen, Mitte 90 zu werden, mit der Prämisse, gerne auch gesund und fit zu sein im Alter, ja, selbstbestimmt. Ich brauche dann nicht mehr bettlägerig zu sein, dann würde ich auch gerne lieber sterben. Aber allein dieses Bewusstsein dafür zu haben, ich kann jetzt dafür sorgen, auch im Alter fit zu sein, gesund zu sein. Und ja, da gibt es natürlich diese Faktoren, die man nicht auch mitbestimmen kann. Und dieses Gefühl, wenn ich primär glücklich bin, wenn ich primär zufrieden bin, also 60, 70, 80% meiner Zeit im Alltag, ist das on the long run nachhaltig gesehen für das Ende meines Lebens auf jeden Fall das Credo. Wenn ich jetzt heute gesund und glücklich bin, dann zahle ich genau auf dieses Konto ein, im Alter auch gesund und glücklich zu sein. Genau. Und ich glaube, aus diesem Bewusstsein zu agieren, so was macht mich denn glücklich, was macht mich unglücklich, was macht mich zufrieden und unzufrieden, da mal drauf zu schauen und zu gucken, ja, ich will diese Gespräche nicht mehr führen, ja, ich will das und das nicht mehr machen und dann eine Entscheidung zu treffen, okay, und ich entscheide mich für das, was mich halt viel mehr glücklich macht, das kann lebensverändernd sein.
Ja, also nicht nur geistig, nicht nur emotional, sondern auch wirklich körperlich. Denn wir wissen, was Stress mit unserem Körper machen kann, sowohl positiver als auch negativer, reduziert die Möglichkeit des Immunsystems. Also es wird heruntergefahren, weil alle Aktivitäten im Körper darauf gebaut sind, zu kämpfen oder zu fliehen. Und wenn ich ständig im Stress bin, bin ich halt in meinem Körper immer darauf gepolt, zu kämpfen oder zu fliehen. Dann habe ich kein funktionierendes Immunsystem her. Meine Verdauung wird komplett lahmgelegt, die Sexualität wird lahmgelegt. Diese drei Dinge, das macht was mit uns. Und es ist auch wirklich immer eine Entscheidung zu gucken, was stresst mich und will ich das noch so weitermachen? Es gibt ja auch oft Frauen, die dann sagen, naja, ich kann so schlecht Nein sagen. Ne? Und ich dann denke, nee, es ist nicht das Nein sagen. Es ist, was dahinter steht. Was passiert, wenn du Nein sagst? Das Nein ist nicht das Problem. Was sagst du dazu?
Ja, ganz genau. Das sind nämlich diese Geschichten, die wir uns erzählen, wenn wir Nein sagen, dass wir uns dann nicht wertvoll fühlen oder nicht zugehörig oder wir haben dann Angst, wie derjenige uns dann, was der dann denkt. Wir wollen halt schon irgendwie uns anpassen. Und das ist ja auch in der Sozialisierung, was wir erlebt haben, in der Familie, was wir auch in der Gesellschaft erleben, ne? Auch unsere Stimme zu erheben, ja, als Frauen. Da kommt ja auch so diese Witch Wound auch noch dazu, ja, dass wir Frauen über Generationen einfach auch stillgemacht wurden durch Hexenverbrennung und so weiter. Es ist dann dieser historische Aspekt, der tief in der DNA sitzt, ja. Das ist natürlich auch ein Tabuthema, ja. Darüber spricht man nicht so richtig öffentlich oder im Unternehmenskontext oder so, ne? Und ich möchte gerne nochmal auf dieses Thema Körper eingehen, weil der Körper ist so eine wichtige Basis für das Thema Stress. Und wir haben ja auch den Körper als Tempel von Frühweinzeichen, ne? Also dass wenn in unserem ganzen System was passiert, können wir durch diese Frühwarnzeichen ablesen, dass es schon nicht so das Richtige ist, ja. Welche Frühwarnzeichen gibt es da? Hast du da vielleicht eine Erfahrung gesammelt durch deine Arbeit? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
Ja, es gibt also vier Kategorien Stresssymptome, um zu gucken, wo wir da sind. Einmal die körperlichen, die kennt fast jeder. Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Nackenschmerzen, also auch die Schultern, wenn man sagt, boah, ich trage die ganze Last auf meinen Schultern, ne? Oder es schlägt mir auf den Magen. Das sind so typische Stresssymptome. Da kommen auch noch Haut kommt noch dazu, insbesondere gerade Menschen, die Neurodermitis haben oder andere Hauterkrankungen, weil es ist das größte Organ. Und das ist halt auch das, was uns von der Außenwelt abgrenzt. Und wenn wir uns nicht selbst abgrenzen und gestresst sind, ist natürlich das Organ Haut sehr, sehr schnell dabei zu reagieren und uns zu zeigen, oh, guck da mal hin. Das ist die körperliche Ebene. Dann haben wir die emotionale, dass man eher weinerlicher wird, dass man sich weniger zutraut, dass man traurig wird, Selbstzweifel kommen dazu. Dann haben wir noch die Verhaltensebene, da kommt dann zum Beispiel der soziale Rückzug dazu oder ich fange zum Beispiel an, mich zu betäuben mit irgendwelchen Dingen, mehr rauchen, mehr trinken, so in diese Richtung oder ich werde verbal übergriffig, vorher bin ich eher ruhig gewesen, also immer ein Wechsel. Und dann gibt es noch die Ebene der kognitiven Ebene, also beispielsweise Dinge zu vergessen, Vergesslichkeit. Kennst du vielleicht auch als Mama, Unternehmerin und so von einem Raum in den anderen gehen und in dem Raum aber vergessen zu haben, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Kennst du das?
Ja, also mich verfolgt das zum Glück nicht so stark,
Okay.
aber ich hatte das auf jeden Fall, als ich gestillt hatte, ganz
Okay.
viel.
Ja.
Genau.
Bei mir ist das mit eins der ersten Zeichen, wenn ich anfange, vergesslich zu werden. Denn wenn wir gestresst sind, können die Informationen im Langzeitgedächtnis nicht abgespeichert werden. Das ist total der spannende Prozess. Also du machst etwas und dein Gehirn ist nicht in der Lage, es abzuspeichern. Ich war damals in einer Werkstatt und ich musste am nächsten Tag mit meinem Auto nach Bayern. Ich wohne im Ruhrgebiet. Du kannst dir also vorstellen, Ruhrgebiet, Bayern, das ist ein bisschen Strecke. Und ich sollte da 5 Tage am Stück schulen. Also 5 Tage Schulungsmaterial, 5 Tage meine Klamotten und das dann mit Zug. Also wäre eine Katastrophe gewesen, wäre sehr anstrengend. Ich hasse auch Zugfahren. Und dann stand ich da und dann sagte er irgendwie, wir brauchen Ersatzteil. Ich rufe da eben an und während man dann wartet, nimmt man natürlich sein Handy in die Hand. Ist ja logisch, weil was willst du auch machen, ne? Wir sind ja die Generation Handy. Und dann habe ich währenddessen Nachrichten beantwortet. Und dann habe ich auch einer Person geschrieben, die hat dann gefragt, ja, wir haben das nächste Live hier, das sind schon mal die Unterlagen für hier, so soll das ablaufen, guckst dir an und dann mach Meldung. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich bin gerade in der Werkstatt, ne, ich melde mich danach. So. Das war im Mai. Im September bin ich aus irgendeinem Grund nochmal auf diesen Chat gegangen und sehe dann, was ist hier los? Und habe dann gesehen, dass ich ihr geantwortet habe und ich hätte Haus, Hof, alles verwettet. Ich kann mich nicht daran erinnern, auch heute nicht, auch nachdem ich gesehen habe, dass ich geschrieben habe, dass ich das war. Und das zeigt nochmal, wie massiv Stress auf unseren Körper und auf unser Gehirn also einwirkt. Du stehst da, antwortest, schreibst, also es kann ja niemand anders gewesen sein, außer ich. So. Und ich kann dir trotzdem nicht mit 100% sagen, dass ich es war, weil ich mich nicht daran erinnern kann.
Das ist so ein Automatismus, der da übernommen hat. Ne? Ja, voll.
Also ich finde das schon ein Stück weit beängstigend, so, weil das so heftig auf uns einwirken kann, aber auch so wichtig, weil unser Körper in der Lage ist, uns solche Signale zu senden, um zu sagen, guck da jetzt hin, hier stimmt etwas nicht, du bist überlastet, kümmere dich um mich, um uns, dass wir gesund bleiben können. Deswegen sollte man wirklich, wirklich, wirklich dringend auf seinen Körper hören. Der zeigt uns ganz schnell, was wir brauchen,
Und
gerade wenn er
warum
stresst.
passiert das trotzdem, dass viele diese Signale bekommen und diese
Ja.
übergehen?
Ja, wir haben doch gute Gründe. Wir haben doch immer gute Gründe. Wir sind doch super da drin, uns zu erklären, warum und wieso wir das jetzt gerade machen müssen. Das tun wir. Wir Menschen sind super gut da drin, das erstmal zu überhören. Und wenn wir es dann hören, finden wir andere Erklärungen, weil wir ja eigentlich das wollen, was wir tun. Wir haben ja einen gewissen Mehrwert dahinter. Den haben wir aber nicht hinterfragt. Wir funktionieren, wir machen und wir tun, aber wir gucken nicht dahin, was genau dahinter steht. Beispiel, ich fange an, etwas zu tun und merke aber, oh, das schaffe ich alles irgendwie gar nicht. Aber mein System hat abgespeichert, ich muss ja immer pünktlich abliefern, weil pünktlich ist ein total wichtiger Wert für mich. Und deswegen gehe ich über meine eigenen Grenzen, weil ich mein eigenes System durchspiele, hinterfrage mich aber nicht und sage, hör mal, ob das jetzt diese Woche fertig ist oder nächste Woche fertig ist, ist weder für mich noch für die andere Person lebensrelevant. Ich könnte ein neues System aufmachen und beispielsweise sagen, du Valentina, ich stand jetzt am Wochenende auf Messe, hatte ich dir gerade erzählt. Ich bin so ein bisschen durch, das war echt anstrengend. Lass uns den Termin verschieben. Das tun wir in der Regel nicht, weil wir verlernt haben, hinzuhören.
Ja, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir da auch wieder die Wahl haben, wie wir das bewerten. Und wenn du spürst, ha, diese Podcast-Aufnahme ist tendenziell etwas, was mir Energie zurückgibt, weil wir eine richtig gute Zeit haben werden, dann bin ich bereit, diesen Weg trotzdem zu gehen, obwohl ich weiß, es ist gerade vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Und gleichzeitig kannst du trotzdem auch die Wahlfreiheit haben und sagen, nee, ich leg mich jetzt lieber hin.
Genau. Und das haben wir ja noch gerade kurz, bevor wir auf live gegangen sind, habe ich ja noch gesagt, ne, und ich wusste, ich habe den Termin heute mit dir und da freue ich mich drauf, weil das war schon so schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich mache mir einen Cappuccino, mache vorher schon eine halbe Stunde Pause und dann genieße ich diesen Moment, diese Aufnahme. Und das haben wir verlernt. Wir reflektieren uns nicht oder wir reflektieren uns zu viel. Auch diesen Hype geht es ja in die andere Richtung, wo dann alles hinterfragt wird, was auch wieder in Stress endet. Also lasst uns ein bisschen in die Mitte kommen. Nicht zu viel oder zu wenig von allem.
Das ist dann dieses Übermentalisieren, ja, und auch verschlimmbessern, wenn wir halt die ganze Zeit in diesen Gedankenkreisen die Dinge nur noch zerdenken und gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und was ich auch noch so als spannenden Punkt sehe, was du jetzt alles so beschrieben hast, wenn wir im Arbeitskontext sind, in Form von Organisation, gibt es ja auch Menschen, die tatsächlich da über ihre Grenzen gehen. Und manchmal trauen sie sich nicht, das offen anzusprechen, weil die Kultur das nicht erlaubt, weil es vielleicht auch irgendwelche Mental Health Initiativen nicht gibt oder die gibt es, aber die gibt es dann so anonym von der HR, aber nicht von Leuten, die irgendwie in greifbarer Teamnähe sind. Und dann plötzlich ist diese Person weg, langfristig krankgeschrieben an Burnout und keiner hat es mitbekommen. Und da frage ich mich immer so, ja, wie? Natürlich, man hat doch gemerkt, diese Person hat immer schneller gesprochen, war nicht mehr so zuverlässig, war nicht mehr so in der Ruhe wie vorher auch. Und ja, und da sehe ich halt auf jeden Fall viel Bedarf in Unternehmen, das tatsächlich so viel stärker in die Kultur einzuweben und so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir ganz offen darüber sprechen können, ja? Weil dieses Thema Burnout wird uns jetzt in den nächsten Jahren noch viel mehr einholen und auch Teil unserer Gesellschaft werden. Wie siehst du das? Welche Perspektive hast du auf das, was ich jetzt gerade so gesagt habe?
Genau, das ist ein großes Thema meiner Schulungen. Ich beginne mit den Führungskräften erstmal dahin zu gucken, wer bin ich? Was macht das mit mir? Wo habe ich meine Stressoren? Welche Mitarbeitenden stressen mich vielleicht auch am meisten? Weil auch da geht es ja auch oft um Werte und wo ich selbst stehe. Und dann machen wir eine ganz praktische Übung mit den vier Kategorien, die wir gerade besprochen haben. Und dann lasse ich die erstmal sammeln. Woran erkennt ihr denn belastete Mitarbeitende? Und dann fangen die erstmal an, die Sachen aufzuschreiben. Oh, der ist häufiger krank. Oh, der zieht sich mehr zurück, als er sonst macht. Oh, der ist wütender. Oder oh, der ist was auch immer. Und dann haben die erstmal eine Riesenpalette vor sich und gucken sich das dann an. Und dann sagen sie, dann frage ich, und welchen Mitarbeiter habt ihr jetzt sofort auf dem Schirm? Und es ist nie eine Führungskraft dabei, die sagt, ich habe keinen vorm Schirm. Also nie. Die haben immer sofort jemanden vor Augen und sagen, okay, ja, da muss ich jetzt weiter hingucken. Also es ist nicht so, dass Führungskräfte nicht interessiert sind, sondern dass Führungskräfte oft das Werkzeug gar nicht an die Hand bekommen, um zu verstehen, was sie zu tun haben, weil sie das gar nicht einordnen können. Und im nächsten Schritt fange ich dann an, mit den Führungskräften zu überlegen, wie geht ihr denn jetzt mit den Mitarbeitern ins Gespräch? Denn, so wie du auch gesagt hast, es gibt nicht so viele Angebote für Mitarbeitende. Und wenn die dann kommen, dann heißt es Burnout-Prophylaxe. Naja, wenn ich selbst schon Angst habe, dass ich Burnout bekomme und dass ich ausfalle, dann würde ich sicherlich keinen Kurs bei meinem Arbeitgeber buchen, der mit Burnout-Prophylaxe zu tun hat, weil dann weiß mein Arbeitgeber ja auf jeden Fall, dass ich schwach bin. Dann weiß mein Arbeitgeber doch auf jeden Fall, dass ich ein Thema habe. Dann hat mein Arbeitgeber mich doch noch mehr auf dem Kieker. Also es ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Menschen dann sich nicht freiwillig bei solchen Seminaren anmelden. Oder? Was hast du dazu?
Ja, voll. Weil das ist ja auch so ein Thema des Scheiterns ja auch, ne? Weil man hat dann irgendwie so die Befürchtung, man könnte ja auch ein Versager sein, ne? Das schürt ja wirklich große Ängste und da steht man dann schon auf der Abschussliste. Das heißt, diese Thematik, was die Sprache auch angeht, wie wir das auch bezeichnen, ja, Burnout-Prophylaxe, Mental Health-Initiativen und so, das ist ja auch das falsche Wording. Damit setzt man ja auch die falschen Signale. Und gleichzeitig fallen mir da noch nicht so wirklich bessere Termini ein, weil einfach nur die andere Seite der Skala zu nehmen und zu sagen, psychologische Stärkung, damit ist es dann auch nicht getan, ne? Ja, ich weiß
Resilienz
nicht.
finde ich immer cool.
Ja.
Resilienzförderung, das zieht ganz viel. Also wenn das gebucht wird, die sind immer voll. Da kommen immer
Ja.
alle. Das ist
Ja,
immer ganz
genau.
schön.
Ja. Ja, das ist ja auch ein guter Begriff. Der hat eine gute Qualität. Der hat eine gute Frequenz, dieser Begriff. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und wie machst du das so praktisch? Ja, du hast jetzt diese Analyse erklärt, wie du in den Seminaren vorgehst. Und dann gibt es ja auch Meditation und Achtsamkeit, womit die Führungskräfte einfach erstmal nichts anfangen können. Was können sie anderweitig machen und in welche praktischen Tools können sie dann eintauchen? Erstmal, so hattest du gesagt, das Bewusstsein dafür schaffen. Was stresst mich eigentlich? Was gibt es dann noch in diesem Werkzeugkasten?
Gerade so bei Führungskräften versuche ich ganz alltagstauglich zu sein und vor allen Dingen mit schnellen Methoden, weil wenn die kurz vorher in ein Meeting ins nächste Meeting müssen und total gestresst sind, müssen wir das Gehirn ja irgendwie resetten, ohne dass die jetzt erstmal die Yogamatte rausholen müssen, auf YouTube vielleicht in Musik, was auch immer und dann erstmal 20 Minuten autogenes Training. Das ist halt schwierig. Oft ist es dann ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Also eine der einfachsten Übungen, die ich denen immer mitgebe, ist die Fingerübung. Da würden die mit einer Hand den Daumen, kleinen Finger und dann den Ringfinger einmal so lang gehen, also in diese Richtung, mit der Hand in die entgegengesetzte Richtung. So, und wenn die das einmal gemacht haben, dann müssen die das zeitgleich machen. Probier mal aus.
Ja, ich bin dabei. Das
Ja,
ist
hilft.
ja. Ja.
Das funktioniert in der Regel nicht, erst wenn man sich gut konzentriert oder wenn man zum Beispiel Klavier gespielt hat, also wenn man diese Fingerfertigkeit so oder so hat, weil das Gehirn muss immer wieder umschalten und das fällt dem Gehirn schwer und wir sind nicht multitaskingfähig. Auch wir Frauen nicht. Auch wenn die Bild der Frau und die Brigitte das sagt, wir sind nicht multitaskingfähig. Wir sind zwar in der Lage, relativ schnell zu switchen, weil wir das gelernt haben, um zu überleben, aber wir haben immer 100% der Aufmerksamkeit und diese 100% teilen sich, wenn wir mehrere Sachen machen. Wenn ich den hier mache, reagiert mein Gehirn und konzentriert sich ausschließlich darauf. Und das hilft uns, aus diesem Tunnelblick ein Stück weit rauszukommen, von dem Problem, sondern hin zu Reset und jetzt kann ich nochmal die Situation neu bewerten.
Ja, ganz genau. Und genau zu dieser Übung fällt mir ein, es gibt halt im Yoga diese Satanama-Meditation, die man 11 Minuten macht. Da macht man auch diese Fingerbewegung 11 Minuten lang. Man singt dazu Mantren, das kommt aus dem Kundalini-Yoga und das hilft gegen Depressionen. Da gibt es schon Studien darüber und ich hatte das auch mal einen Winter mal gemacht, konsequent, 3 Monate lang und das hat wirklich meinen Winter verändert. Da war nicht alles nur grau und niedrigschwellig, sondern ich habe wirklich im Winter Farben gesehen und das hat meine, ja, Stimmung auch wirklich angehoben, kann ich auch wirklich empfehlen.
Du mischst dann ja die Sachen, also von Atemübungen, tiefer atmen und auch das ist das, was ich denen mitgebe. Es braucht keine fancy Übung, auch wenn fancy Übungen cool sind. Aber das Einfache durch die Nase einatmen, die Luft zu erwärmen, tief einzuatmen, Brustbauch geht hoch und dann wieder durch den Mund auszuatmen, vielleicht auch mit der Lippenbremse so ein bisschen, dass man das so ein bisschen, wirst du aus dem Yoga kennen, dass die Luft so ein bisschen langsamer entweicht. Das reicht in der Regel aus. Wir atmen alle viel zu wenig, nicht tief genug ein. Und wenn wir nicht genug einatmen, dann können wir unsere Organe auch nicht versorgen. Und dann kann unser Körper nicht das abrufen, was wir von dem erwarten. Das ist alles, das hängt alles zusammen. Alles.
Voll, voll richtig. Und das ist so ein komplexes System, was wir haben. Gleichzeitig ist es so easy zu bedienen durch den Atem, durch den Fokus, durch unsere Aufmerksamkeit, wenn wir unseren Geist fokussieren. Voll. Ja.
Öle beispielsweise, Duft, ne? Also unser olfaktorischer Bereich in unserem Körper bringt uns ja ganz schnell in Erinnerung. Wenn ich dich jetzt frage, aus deiner Kindheit, was war dein Lieblingsduft?
Ja,
Gut.
ja, ich weiß.
Dein
Sofort, ich bin
Gesicht.
voll drin. Ich bin
Genau.
voll drin. Also genau, das war diese frische Wäsche, die meine Oma immer aufgehängt hat, so die, da lag dieser Duft in der Luft und es waren so viele Düfte, die ich verknüpfe mit meiner Kindheit. Und genau, da ist nämlich dieses limbische System und das ist ja auch der schnellste Weg, um in das alte Zentrum reinzukommen. Und damit kriegen wir so viel Information in schnellster Zeit in unser Gehirn rein. Ich habe auch nämlich schon mal einen Gast hier gehabt in meinem Podcast, wo wir über ätherische Öle gesprochen haben, falls die Zuhörer interessiert sind. Und ich arbeite gleichzeitig für mich selber auf täglicher Basis mit ätherischen Ölen. Und das hilft mir auch, tatsächlich in die Regulation zu gehen. Ja. Momentan ist Basilikum für mich voll der Renner. Und jetzt listen up, Basilikum steht dafür, um im System Balance herzustellen. Das, wo ich sage, Balance gibt es nicht. Aber es gibt einfach eine natürliche Regulation aus der Natur heraus, um das System so auszugleichen, dass es wieder so einen neutralen Faktor einfach auch bekommt, um Negatives auszuleiten.
Lass uns doch mal das Balance-Wort nochmal angucken. Vielleicht kannst du heute damit Frieden schließen, weil Balance würde bei mir zum Beispiel auch nicht bedeuten, das ist für mich nicht Balance. Balance ist für mich, es kippt mal nach da und dann kippt es wieder nach da. Und es ist immer in Bewegung, aber es pendelt sich immer mal wieder da ein. Es ist nie viel, viel mehr da als viel, viel mehr da. Das ist für mich Balance. Und ich weiß was, vielleicht kannst du mit dem Balance-Wort dann mehr anfangen als diese Starre.
Damit kann ich auf jeden Fall viel mehr anfangen. Das ist das Balance-Board, was immer in Bewegung ist und keinen Stillstand hat. Ne? Ja, voll.
Und damit, sehr also schön. Ich finde, das ist dein Leben. Also An- und Entspannung, mal stressig, mal nicht stressig. Und wenn wir Stress als Signal wahrnehmen, als Signal, als Strukturgeber, als Spiegelbild für etwas, da darf ich hingucken, als Wachstumsimpuls und auch als Energiequelle, dann ist Stress etwas sehr Wertvolles. Wir dürfen nur nicht sagen, Stress ist unser Statussymbol und Stress ist etwas, mit dem wir unseren Wert unmittelbar verknüpfen. Dann ist Stress sowas von hilfreich und so toll und so schön. Also da weiß man, das kann man gar nicht beschreiben, was daraus alles erwachsen kann.
Ja, voll. Also Melissa, man merkt richtig, wie viel Enthusiasmus du für dieses Thema hast und wie viel Leidenschaft. Und ich finde das so toll. Und wenn du jetzt so den Zuhörern nochmal so in der Quintessenz einen Satz oder mehrere Sätze mitgeben dürftest. Was wäre so nochmal die wichtigste Botschaft im Umgang mit Stress? Du hast es schon so ein bisschen gerade angedeutet, aber vielleicht gibt es ja noch mehr, was du mitgeben möchtest.
Mein ultimativer Standardspruch, den ich fühle, den ich weitergebe, ist einfach, was hilft, hat recht. Schau hin, was für dich hilfreich ist und mach davon einfach mehr. Und dann guckst du nach innen und dann machst du wieder mehr davon, so wie es für dich in deinen Alltag passt, ohne dass du dich ja wirklich also wenn Stressmanagement in Stress ausartet, dann ist irgendwas falsch.
Ja, dann ist es nur noch ein weiteres To-Do, was ich abhaken muss.
Ja.
Ja, voll. Wie schön, dass du da warst. Liebe Melissa, wie können dich die Zuhörerinnen finden? Wie bist du zu erreichen? Gibt es vielleicht demnächst ein Event, wo man dich treffen kann? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
Tatsächlich überall auf Social Media. An mir kommt man schon fast nicht mehr vorbei. Das ist, weil, wie du schon gesagt hast, ich brenne für das Thema und deswegen möchte ich das auch einfach raushauen, weil ich glaube, im Stress ist eine große Chance. Das nächste Event, was stattfindet, ist im Oktober hier in Mahl mit einer Kollegin und zwar tatsächlich mit doTERRA-Ölen. Wir verbinden meine Methode, die Lobert-Methode, um ein Leben in Balance zu führen mit verschiedenen Ölen. Und da kann man sich auch einfach über meine Seite dann auch einfach informieren. Einfach anschreiben, ich bin da sehr unkompliziert und wenn es auch einfach nur ist, ich habe da eine kurze Frage. Immer her damit, ich liebe Netzwerken, ich liebe gemeinsam, ich liebe Gemeinschaft.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass du heute da warst und alles Liebe für dich.
Vielen Dank, dir auch.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast auch gern mit Freunden oder Kolleginnen, die ihn unbedingt hören sollten. Bis zur nächsten Folge. Stress dich frei.